Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Willkommen an diesem Sonnabend zu großer Oper. In München ist Mozarts Don Giovanni jetzt besessen nicht von Frauen, sondern von genau einer Frau. Am Domhof in Lübeck gibt es mit Columbus ein Singspiel nach Kurt Tucholsky. Und im Max-Ernst-Museum in Brühl stellt die Iranerin Farah Ossouli ihre Miniaturmalerei aus. Am Ende schalten wir nach Brandenburg, um nachzufragen, warum in Senftenberg der Theaterintendantenvertrag nicht verlängert wird. Zuerst aber kommt der neu gewählte Präsident der Schriftstellervereinigung PEN Zentrum Deutschland zu Wort. Die Mitgliederversammlung hat sich gestern in Darmstadt für den Schriftsteller Matthias Politiki entschieden. Gewählt mit überwältigender Mehrheit, heißt es in der Pressemeldung. Matthias Politiki löst den kommissarischen Präsidenten Michael Landgraf ab. Der hatte als alter neuer Generalsekretär überbrückt, nachdem vergangenes Jahr der Schriftsteller José F.A. Oliver aus gesundheitlichen Gründen das Präsidentenamt niedergelegt hatte. Daraufhin war eine Findungskommission zusammengetreten. Politiki ist Romancier und Lyriker. Ausfälle, Zerlegung des Regenbogens war sein Debütroman 1987. Der Weiberroman von 1997 gilt als zentraler Text der Postmoderne. Und zuletzt ging es in Mann gegen Mann um Männlichkeitskonzepte. Als PEN-Präsident sagt er zum Einsatz für die Freiheit des Wortes: Jenseits aller Lippenbekenntnisse wollen wir bei uns selbst anfangen und Schnittmengen gerade bei denen finden, die nicht unserer Meinung sind. Ich habe Matthias Politiki vor der Sendung zunächst gratuliert und ihn dann gefragt, wie so eine Schnittmengensuche aussehen könnte, zum Beispiel in einer Wiederannäherung an PEN Berlin, der Ausgründung von Denis Yücel.
Ja, müsste sich ja PEN Berlin wieder annähern. Die sind ja ausgezogen. Wir sind offen für alles, aber es ist interessant, dass Ihnen ausgerechnet PEN Berlin einfällt. Wäre es eine Sportsendung, dann würde man sich doch auch fragen, wieso wollen Sie auf ein Spiel, was vor 3 Jahren stattfand, zurückkommen? Wir sind hier und jetzt. Wir haben gar nicht über PEN Berlin geredet, sondern wir wollen eigentlich selber ein positives Zeichen setzen. Und wenn sich entweder die Organisation PEN Berlin oder Einzelne auch mit uns zusammentun, um Synergien zu bilden oder idealerweise, dass wir uns auch wieder zusammenfinden zu einem PEN. Wunderbar. Nur im Moment denken wir eher in kleineren Schritten.
Wie viel Gewicht wollen Sie legen auf Ihre traditionellen Programme, also Writers in Prison, Writers in Exile, also ins Ausland hin wirken, oder setzen Sie einen Schwerpunkt ganz eindeutig im Inland?
Wir sind ja ein mehrköpfiges Präsidium, inzwischen 11 im Neuen. Wir haben dort Vizepräsidenten, die sich dieser Aufgaben Writer in Prison und Writer in Exile vollumfänglich annehmen. Und zwar sehr, sehr gute, die das jetzt schon mehrere Amtszeiten lang machen, also richtig gut sind. Das heißt, ich kann sehr vertrauen auf das, was einfach weiterhin geschieht. Trotzdem ist uns das so wichtig wie eh und je, vor allen Dingen in Zeiten der Mittelkürzung. Das ist ein Riesenprogramm, was es weltweit nur bei PEN Deutschland gibt. Das muss man auch mal sagen, da können wir stolz drauf sein, Writer in Exile. Also nirgendwo gibt's das. Das muss unbedingt erhalten bleiben. Das ist eine unserer Aushängeschilder, klar.
Jetzt haben Sie als ersten Aufschlag gesagt, Sie wollen die Freiheit des Wortes auch leben. Sie als Schriftsteller, was merken Sie denn gerade so beim Sound der Sprache? Was nehmen Sie da wahr an der Art und Weise, wie man in der Öffentlichkeit sich gerade bei uns äußert?
Ja, wir haben ja auch eine Zeitenwende im Vokabular, und sowohl die Zeit, aus der wir kommen, wie auch die, in die wir gerade hingehen, bergen immer die Gefahr, mit ideologisch belasteten Worten in gewisse Richtungen manövriert werden zu wollen. Und das habe ich in den letzten Jahren eher als ja eine zunehmende Selbstzensur im klassisch linken Lager empfunden, in dem ich stehe, dass man einfach auch vermieden hat, gewisse fängt bei gewissen Vokabeln an, geht über gewisse Gedanken bis hin zu ganzen Texten, die man als Schriftsteller, da kenne ich Kollegen, die darauf verzichtet haben, dass man lieber nichts gesagt hat. Und nun umgekehrt wird die Sprache auch vom anderen Rand total radikalisiert und ganz entgegengesetzt unter Beschlag genommen. Und ich denke, als Schriftsteller hat man ein Grundsensorium und ist gegen alle Art von Ideologisierung leider nicht immun, aber sehr wachsam und will dem entgegenarbeiten. Das ist, glaube ich, kann natürlich erstmal nur für mich sprechen, aber ich glaube, es ist schon eigentlich in jedem Schriftsteller ein Grundbedürfnis, die Sprache in ihrer ganzen Fülle auch zur Verfügung zu haben, denn nur so können wir ja auch über die ganze Welt in all ihren Schattierungen unsere Gedanken, unsere Gefühle so berichten, dass hoffentlich auch andere sich daran wiederfinden.
Wie wollen Sie denn die Freiheit des Wortes ganz konkret auch leben?
Ja, also diskutieren können wir alle ganz gut, aber ich bin zum ersten Mal ganz fast erschrocken, als ich dann in Wien eine Podiumsdiskussion hatte und mein Gegenüber sagte, da haben Sie recht. Das war ich nicht mehr gewöhnt in den deutschen Debatten, aber ich finde, es ist wunderbar, wenn man trotz entgegengesetzter Meinungen irgendwann mal feststellt, aber in dem Punkt, da zumindest, da fangen wir an, Schnittmengen zu bilden. Und ehrlich gesagt, das ist auch mein Ideal eines Pen Deutschland, dass wir ein Forum werden für Menschen unterschiedlichster Couleur in unseren Veranstaltungen, die wir anbieten werden, die jenseits einer Vorab-Etikettierung anfangen, miteinander zu reden und wieder die Freude daran haben, ein Gespräch zu führen, nicht nach Talkshow-Muster. Das ist ungefähr das Letzte, was mich interessiert, dass es möglichst nur knallt, weil man das so konträr besetzt, sondern ganz andersrum, dass wir es klug besetzen, dass wir zuhören und dass wir sagen, hier nicht, aber auf der anderen Seite hier stimmen wir sehr gerne zu und dass man am liebsten danach noch gemeinsam Bier trinkt. Also das ist so, eigentlich bin ich so groß geworden und so war das früher. Wir haben ausdiskutiert, ja, auch gerade mit den Gegnern. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und da möchte ich wieder hin mit Lust, mit Freude, mit Herzlichkeit, durchaus auch mit Schärfe und mit Intellekt, aber immer auch verbindlich miteinander die Themen anzugehen. Ich glaube, das ist auch weit über den Pen hinaus ein Bedürfnis bei vielen Menschen.
So die Einschätzung des Schriftstellers Matthias Politiki, neuer Präsident des Deutschen Pen. Wolfgang Amadeus Mozarts Da Ponte Oper Don Giovanni ist 1787 in Prag uraufgeführt worden. Mozart nannte sie ein Drama Giocoso, ein spielerisches Drama. Das Handbuch der Oper sieht in Mozarts Don Giovanni stilistisch so eine Doppelgeschlechtlichkeit angelegt. Regisseur David Herrmann wollte für die Bayerische Staatsoper in seiner Neuinszenierung jetzt ausloten, welche weiblichen Anteile in dem notorischen Frauenverführer Don Giovanni stecken. Dafür hat er die Partitur aufgebrochen, sich für einen Mix aus Prager Erst- und Wiener Zweitaufführung entschieden und außerdem in Rezitativen Neues eingesetzt. Zu hören gab es das gestern Abend im Rahmen des Jubiläums 150 Jahre Münchner Opernfestspiele. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs hat diese Mozart-Premiere erlebt und meine erste Frage an ihn war, kann der Dirigent, Generalmusikdirektor Wladimir Jurowski auch komponieren?
Ja, er kann komponieren, wobei es sind sehr sanfte Kompositionseinschnitte, Einschübe, würde ich mal sagen, die er vorgenommen hat. In den Rezitativen gibt es so ein bisschen Verweise auf das, was vorher war, das, was nachher kommt, noch im Stück. Das klingt sehr schön, oft auch sehr luftig, manchmal auch sehr lustig, ist aber jetzt, wenn man das zum Beispiel mit den massiven Einschnitten, Einschüben eines Theodor Korenzis-Vergleich, der das ja dann wirklich vom Kopf auf die Füße stellt, manchmal ein Stück, nicht zu vergleichen. Also ein bisschen Shishi war das Ganze auch. Auf der anderen Seite ist allerdings Jurowski mit dem Bayerischen Staatsorchester eine zwar technisch saubere Interpretation gelungen, es ist aber oft mit sehr gedehnten, zerdehnten Tempi einhergehend und mit einer insgesamt einer ziemlichen Unausgewogenheit, nicht immer ganz sängerfreundlich und gegen Ende hin zieht sich dieser Abend musikalisch dann doch sehr, sehr lang. Also da muss ich doch ein paar Fragezeichen leider machen, was die dirigentische Leistung betrifft, kompositorisch und interpretatorisch sozusagen.
Zur männlichen Hauptrolle, dem Bariton Konstantin Krimmel als Don Giovanni. Wir hören jetzt gleich, wie er sie singt, die Canzonetta, O komm zum Fenster, mit der will er ja die Zofe von Donna Elvira verführen. Und danach die Frage, wie er wirkt.
Yeah. Das haben wir gehört, das ist wunderbar lyrisch, wunderbar fein. Wäre dieses Stück Don Giovanni bestehend aus lauter solchen Preziosen, wäre das eine wunderbare Interpretation gewesen. Aber es geht ja auch um das Düstere, um das Verführerische. Und das hat Krimmel noch nicht so wirklich. Vielleicht kommt das noch, aber da ist die Stimme zu mild, zu sanft letztendlich. Und es fehlt wirklich auch an dieser Zerrissenheit dieser Figur, bis zum Finale, wo er dann das kräftige Nein, ich bereue nicht, als dieser Komtur, dieser tote Komtur kommt, den er ja umgebracht hat, da wird es dann wirklich schwarzblütig und melancholisch und zerrissen, aber vorher ist das eher eine sanfte Herangehensweise.
Wollte vielleicht Regisseur David Herrmann es, einen Don Giovanni, der sehr sanft und mild auf der Bühne steht?
Könnte man denken, weil die Klammer ist ja, dass wir Pluto und Proserpina begegnen, auch als Statisten. Und Proserpina, die Göttin, sie schlüpft in die Rolle des Don Giovanni, um mal zu sehen, wie es ist, ein Mensch und ein Mann zu sein. Und diese Regieidee ist erstmal auf dem Papier interessant. Sie funktioniert in der Umsetzung, was das Stück betrifft, aus meiner Sicht wirklich überhaupt nicht. Das ist eine völlige Leerstelle. Dieser Don Giovanni ist gleichsam fremdgesteuert, hat ja keine Möglichkeit mehr, sich frei zu entscheiden über weite Strecken, weil eben diese Proserpina in ihm steckt. Und damit macht die Regie eigentlich sehr, sehr wenig. Wir sind in der Gegenwart irgendwie angesiedelt. Es gibt unfreiwillige Komik, wenn der Komtur am Schluss auf dem Krankenbett ist und sein Beinchen immer so unter dem Laken hervorschiebt und bewegt. Also das ist eine völlig unausgegorene Inszenierung, die das Stück und die Charaktere ganz in den Hintergrund rückt. Und vor allen Dingen Don Giovanni, wer ist das? Welche Entwicklung macht er eigentlich im Stück durch? Das bleibt für mich eine totale Leerstelle.
Haben Sie irgendwas gelernt über die Männer?
Da habe ich nichts gelernt drüber. Ich habe höchstens darüber gelernt, dass es einen Regisseur wie David Herrmann gibt. Das ist mir nicht das erste Mal passiert, der auf dem Papier wohl ein Konzept sich überlegt hat, was interessant klingt und bei der Umsetzung sich wahnsinnig verzettelt und verheddert und das Stück damit nicht wirklich in Szene setzt.
Sagt Jörn Florian Fuchs über David Herrmanns Neuinszenierung von Mozarts Don Giovanni in München. Es ist ein merkwürdiges Stück, das Kurt Tucholsky Anfang der 1930er Jahre im Ausland schrieb. Ein Singspiel über den Kapitän Christoph Kolumbus. Vielleicht die Vision einer Parabel über die kolonialen Machtansprüche Europas. Zeitweilig kam der als Theaterautor erfolgreichere Walter Hasenclever mit ins Kolumbus-Projekt, das 1932 in Leipzig uraufgeführt werden konnte. Das war zwei Jahre nach dem lautstarken Skandal um die Mahagoni-Oper von Brecht Weil. Und Kolumbus oder die Entdeckung Amerikas wurde kein Erfolg. Später adaptierte noch der Kollege Jura Seufer das Stück. Dennoch hat es nicht überdauert. Jetzt startet das Theater in Lübeck einen neuen Versuch, Kurt Tucholskys Komödie Leben einzuhauchen. Als Freiluft-Sommertheaterbearbeitung. Michael Lages war dabei.
Dieser Kolumbus ging im Theater nie wirklich auf große Fahrt. Und das war natürlich auch dem Team um Zilli Drechsel bekannt, das jetzt in Lübeck mit Tucholsky, Hasenclever und Seufer von diesem Kolumbus erzählt. Und darum ist die inuk-dänische Künstlerin Kuluk Helms mit ins Spiel gekommen, als Bearbeiterin, die eine Art von spielerischer Kommentarebene um die Fabel herumgestrickt hat. Tatsächlich beginnen zwei Figuren, mit Schrifttafeln gekennzeichnet als Ich und Du, als kollektives Gegenüber, also zum Wir des Publikums, mit einer Art spielerisch-dialogischer Triggerwarnung und stimmen uns darauf ein, dass die Visionen kolonialer Welteroberung, wie sie der Genueser Kapitän namens Kolumbus jetzt gleich verfolgen wird, nicht sonderlich ernst zu nehmen sind.
Liebes Publikum, das ist die Bühne.
Ja.
Ein Ort, um mit der Vergangenheit aufzuräumen und Statuen zu stürzen.
Aufzuräumen?
Ja.
Statuen stürzen?
Ja, metaphorisch. Ja. Vielleicht. Ein bisschen.
Noch streitet dieser Kolumbus zu Beginn im Übrigen um die alte, vormoderne Frage, ob die Welt nun tatsächlich rund sei oder wie sein Gegner im Streit, der amtlich akzeptierte Weltgeograf Amerigo Vespucci 1492 noch immer meint, flach und ob sie womöglich gar noch vier Ecken habe. Am spanischen Hof, wo der Kapitän aus dem italienischen Genua drei Schiffe finanziert bekommen möchte, um immer Richtung Westen zu segeln und so Indien zu erreichen, geht's auf der Bühne ziemlich schräg und schrill und historisch bunt zu. Kostümbildnerin Janine Wertmann scheint den Fundus geplündert zu haben. Sonja Cariaso als Königin und Sven Simon als König fühlen sich spürbar wohl in einer Art herrschaftlicher Tingeltangel-Travestie. Und alles passt ganz gut zu Nicole Zielkes Bühne, die auch ein durchreisendes Wandertheater aufgeschlagen haben könnte im Hof vom Lübecker Dom. Und wenn der Herr Kolumbus zum Beweis der eigenen Christlichkeit ein Klappkreuz aufstellt, ist das eine ziemlich hübsche Vorortpointe. Wichtig für Tucholskys Fabel ist aber die politisch-ökonomische Höllenfahrt, auf die sich Schauspieler Michael Fuchs als Kolumbus einlässt. Spaniens Königshaus, genauer die Königin, die sich womöglich erotische Gefälligkeiten erhofft vom italienischen Gast, wird zwar schließlich überredet zur Finanzierung der Reise, aber der windige Herr Vendrino übernimmt das Management für den Indien-Trip. Und das ist einer, der auf Butterfahrten auch Heizdecken an Senioren verkaufen könnte. Nur die billigste Verpflegung kauft er ein und als Mannschaft heuert er hunderte von Knackis aus den lokalen Gefängnissen an, deren Anführer heißt sinnigerweise Pepito Alibi. Drexels Team spielt sehr kreativ mit Mehrfachbesetzungen und auch darum gelingt, obwohl noch immer kein dramaturgischer Knüller werden kann aus Tucholskys Kolumbus, ein schön verspieltes Spektakel von einiger Eleganz. Links von der Bühne sitzt in einer Art musikalischer Hundehütte das auch mit historischen Funduskostümen ausstaffierte Orchesterchen um den bewährten Theatermusiker Willi Daum. Und was er für das Ensemble an Musik geschrieben hat, verpasst der Fabel an den richtigen Stellen Tempo und Pfiff. Und tatsächlich kommt dann das Bühnenschiff des Herrn Kolumbus auch irgendwo an. Allerdings nicht bei den Indianern, denn alles Kolorit aus fremden, eroberten Welten, wie es sich Tucholsky und Hasenclever noch unbeschadet ausdenken konnten, ist hier vernünftigerweise gestrichen. Das frisch entdeckte Volk in der neuen Welt, das sind stattdessen wir, das Publikum im Lübecker Domhof. Ob wir denn eigentlich gern entdeckt und erobert worden wären, fragt uns der Herr Kolumbus zum Schluss.
Sagen Sie, sind Sie uns eigentlich dankbar oder böse, dass wir Sie entdeckt haben?
Diese finale Pointe gibt dem vor allem launigen Sommertheater doch noch einen ziemlich klugen Dreh. Denn wäre es angesichts des fortschreitenden Zerfalls zeitgenössischer Zivilisation nicht vielleicht ganz vernünftig gewesen, wenn sie unentdeckt geblieben wäre, die neue wie die alte Welt?
Fragt Michael Lages, er war in der Lübecker Kolumbus-Premiere. Farah Ossouli ist eine der ersten Künstlerinnen des Iran, die sich an der klassischen Miniaturmalerei orientiert und ins Hier und Heute überführt. Sie verwebt dabei Motive aus der persischen und europäischen Kunst- und Kulturgeschichte. Das Max-Ernst-Museum in Brühl widmet ihr eine Einzelausstellung und setzt sie mit dessen Werk in Beziehung. Die Teheranerin hat es geschafft, dazu aus dem Iran auszureisen und nach Brühl zu kommen. Susanne Lurwig.
Die tagelange Reise aus Teheran ist Farah Ossouli nicht anzusehen. Sie strahlt Ruhe und Freude aus, erzählt auch nur zögerlich von den Bomben, die sie in Teheran gehört hat, aber von denen sie nicht selbst betroffen war. Die 72-Jährige begleitet mit ihrer Kunst schon fast ihr ganzes Leben lang die wechselvolle Geschichte ihres Heimatlandes. Egal, ob Bomben auf ihr Land fielen, sie schwanger war, die Mullahs 1979 ihre Welt völlig auf den Kopf stellten oder wie vor 3 Jahren ihre Kunst aus einer Gruppenausstellung entfernten, sie macht unbeirrt weiter. Ob der aktuelle Krieg das Land in ein weiteres Chaos stürzt, weiß sie einfach nicht, erklärt sie.
No idea, really no idea.
Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Es ist schwer abzuschätzen, was passieren wird. Aber wer wie ich mit 25 Jahren die iranische Revolution erlebt hat, weiß sein Leben zu leben, als Künstlerin, als Mutter. Es war damals schwierig. Niemand hatte damit gerechnet, dass unsere Zukunft so aussehen würde. Trotzdem, wir haben viel gelernt. Und ich bin trotz allem immer wieder ins Ausland gereist und konnte ausstellen.
Nun ist sie also ins Max-Ernst-Museum nach Brühl gekommen und hat 15 Arbeiten geschaffen, die sich mehr oder minder direkt auf den Collagenroman Die Woche der Güte von Max Ernst aus dem Jahr 1933 beziehen. Ein mehrbändiger Bildererzählzyklus ohne Worte. Orsulis größtenteils mit Tinte und Tusche gezeichnete Arbeiten hängen mal direkt, mal mit etwas Abstand neben den Bildern von Max Ernst. Die Themen Gewalt, Machtfantasien und Unterdrückung stehen auch bei ihr im Zentrum.
Schon als ich an der Kunstschule war, liebte ich seine Arbeit. Damals hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich eines Tages mit seiner Kunst arbeiten würde. Aber hier treffen wir uns. Ich verwende sein Werk, aber ich füge mein eigenes Konzept hinzu. Und das Ergebnis ist etwas Interessantes.
Das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick wie ein orientalisches Märchen, das von schönen Prinzessinnen und hehren Rittern erzählt, die ihre Damen die Welt zu Füßen legen. Auf den zweiten Blick erschließen sich Leid und Gewalt. So zeigt das Bild der Sündenfall eine Frau, deren Fesseln blutig sind und die von einem Mann bedroht wird, der unter seinem Mantel versteckt einen Dolch trägt. Hier, wie auch in anderen Werken, zitiert Pfarrer Ossulin immer wieder christliche Ikonografie. Kuratorin der Ausstellung, Madeleine Frey.
Was eben das Frausein in der Welt betrifft, also wir haben das Glück, dass wir in Europa, in Deutschland, in unserer Situation keine Verfolgung in dem Sinne erleben müssen. Aber trotzdem sind wir als Frauen lange nicht gleichberechtigt.
Bei aller Brutalität haben die Bilder eine große Zartheit, eine immense Verletzlichkeit. Gemalt in der klassischen persischen Miniaturmalerei mit vielen Ornamenten und Versen. Die Gesichter der Figuren sind allerdings immer gleich, tragen Züge, die so überall auf der Welt zu finden sind. Sie sind genauso universell wie die Themen. Leid, das Frauen zugefügt wird, so Pfarrer Ossuli, ist eben kein rein muslimisches Problem. Deshalb sind die orientalischen Ornamente, die ihre Bilder zieren, auch keine Blüten oder geometrischen Formen, sondern Dolche, Pistolen, Schwerter, Bomben. Schwere Geschütze, die sich gegen weibliche Selbstermächtigung richten. Alle Bilder zieren Verse der früh verstorbenen iranischen Dichterin Forouk Farrokhzad.
Sie starb 1967 im Alter von 32 Jahren. Sie war so mutig. Sie war die erste weibliche Dichterin im Iran, die über ihren Körper, ihre Leidenschaft sprach. Schon seit mehr als 40 Jahren lebe und arbeite ich mit ihren Gedichten und Titeln.
Es bedarf sehr viel Mut, im Iran als Frau sich zu positionieren, auch wenn man einen amerikanischen Pass besitzt. Pfarrer Ossuli tut dies täglich mit ihrer Kunst. Ihre Arbeit verleihe ihrem Leben einen Sinn und sie brauche ihre Heimat, den Iran, um arbeiten zu können, erzählt sie. Deshalb reist sie auch wieder zurück, egal ob erneut Krieg herrscht oder nicht.
I love Iran.
Sagt die Künstlerin Farah Ossuli im Beitrag von Susanne Lurweg. Die Brühler-Ausstellung zitiert im Titel ihre Lieblingsschriftstellerin mit dem Spruch: Merk dir den Flug, der Vogel wird sterben. In südliche Brandenburg, nach Senftenberg, wo seit gut zwei Jahren erstmals ein Westdeutscher das Theater leitet. Intendant Daniel Ries kommt aus Leverkusen und positioniert die neue Bühne gegen Rechtsextremismus. Er engagiert sich für Vielfalt und Weltoffenheit. Die Homepage liefert Artikel wie »Wir zeigen Haltung« oder »Gendern? Ja, aber wie?« Senftenberg ist zwar keine regelrechte AfD-Hochburg, aber bei der letzten Kommunalwahl wurde diese Partei mit knapp 30% stärkste Kraft. Diese Woche wurde bekannt, dass der Vertrag des Intendanten Daniel Ries vom Senftenberger Theater 2027 ausläuft und darüber hinaus nicht verlängert wird. Jetzt über die Aufregung darüber live unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter. Ja, welche Gründe gibt es dafür, trotz Rekordauslastung durch Daniel Ries in der vergangenen Spielzeit?
Ja, man erfährt nichts, wenn man nachfragt. Betrieben wird das Theater vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Da ist Sigurd Heinze der parteilose Landrat und die Stadt Senftenberg. Da ist Andreas Pfeiffer der CDU-Bürgermeister. Und der Landkreis hat auf einen Fragenkatalog, den ich am Donnerstag geschickt habe, bislang nicht geantwortet. Eine Sprecherin der Stadt Senftenberg schreibt etwas schmallippig. Personelle Angelegenheiten würden vertraulich behandelt, weshalb man sich nicht weiter äußern könne. Die Brandenburger SPD-Kulturministerin Manja Schüle dagegen bedauert in einer mir vorliegenden Stellungnahme die Nichtverlängerung des Vertrags des Intendanten Daniel Ries. Und sie stellt sich auch sehr klar hinter den Intendanten Daniel Ries. Und im Hintergrund ist auch zu hören, dass man daran arbeitet, dass die Nichtverlängerung des Vertrags auch rückgängig gemacht wird.
Sie kennen das Theater ja nun auch gut vom Inneren her und haben sich da umgehört, um zu erfahren, was könnten denn die Gründe sein?
Naja, es geht wohl um die politische Positionierung des Theaters. Einige Stichpunkte haben Sie ja schon in der Anmoderation genannt. Ries versteht das Theater als Ort des Miteinander, als Demokratiewerkstatt. Er thematisiert Rassismus, Rechtsextremismus und Sexismus und hat damit Erfolg. 82% Platzauslastung. Zudem hat das Theater Senftenberg auf Initiative des Intendanten bei der ersten Auflage des Programms Kein Kunststück, Diversität im Kulturbetrieb fördern, bei der Bosch-Stiftung mitgemacht. Und das ist den Verantwortlichen von Stadt und Land, da ist es überhaupt nicht gut angekommen. Der Tenor war, habt ihr keine anderen Sorgen? Und es hieß, Senftenberg sei divers genug, sowas brauche man nicht. Und da hat Intendant wohl widersprochen und das ist dann auf Missfallen gestoßen.
Also zu divers, zu woke?
Ich würde nicht sagen zu woke. Intendant Ries ist vielleicht für manche zu engagiert. Ein schwuler Mann aus dem Westen, auch das scheint für manche in Senftenberg ein Problem zu sein. Und er verortet das Theater in der liberalen, demokratischen Mitte. Und das reicht anscheinend schon aus, um sich bei Verantwortlichen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und dem Senftenberger CDU-Bürgermeister unbeliebt zu machen.
Nicht nur Intendanten wollen verlängern, auch Landräte und Stadtbürgermeister. Jetzt haben wir gehört, das Programm der neuen Bühne Senftenberg läuft erfolgreich, die Auslastung bestens. Haben wir hier es mit einem Kulturkampf zu tun?
Also ich würde sagen, ja. Der Intendant steht ja schon länger im Fokus, auch durch die AfD, eben weil er das Theater Senftenberg als Werkstatt der Demokratie begreift. In seinen Inszenierungen zeigt er, dass Vielfalt eine Bereicherung ist. Im Februar kommenden Jahres beispielsweise will er ein Stück von Michel Friedmann auf die Bühne bringen, in dem es um Fremdheitserfahrungen geht. Und das Theater sei der Ort, sagte mir Ries in einem Gespräch, wo sich die Menschen über die Lebensentwürfe, über alle Grenzen hinweg auseinandersetzen. Und genau diese Programmatik, das scheint mir das Problem zu sein und das scheint so manchen dort in der Region ein Dorn im Auge zu sein, weshalb man ihm wohl, ich sag's mal etwas salopp, den Stecker ziehen will.
Unser Landeskorrespondent Christoph Richter war das live über Senftenbergs Intendanten Daniel Ries, dessen Vertrag nicht verlängert werden soll. Um die Zukunft des Kulturpasses geht es jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ob Claudia Roths Kulturpass nun ein Erfolg war oder nicht, daran scheiden sich die Geister. Ihr Nachfolger, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, jedenfalls erwägt Kürzungen bei der Finanzierung der 100-Euro Taschengeld, mit denen 18-Jährige Kinokarten, Bücher oder Museumstickets kaufen konnten. Heute kritisiert der Vorsitzende des Kulturausschusses, Sven Lehmann, diese Pläne. Weimer lasse den Kulturpass aushungern, sagte er, was auch für die angeschlagene Kulturbranche ein herber Rückschlag sei. Es dürfte einfachere Jobs in der Modebranche geben, als den Nachfolgerin oder Nachfolger von Anne Wintour zu werden. Modepäpstin und Eiskönigin wird sie genannt. Und auch der Film Der Teufel trägt Prada lieferte ein ziemlich eindeutiges Porträt der mächtigsten Frau der Modewelt. Jetzt will die Chefredakteurin der Modezeitschrift Vogue nach 37 Jahren diesen Job aufgeben. Sie selbst sagte einmal:
I'm very decisive and I try and give very clear direction to the people that I'm working with, and sometimes unfortunately they don't hear the answer that they would like to hear.
Sie selbst sei halt sehr bestimmend, gebe klare Anweisungen und leider seien das nicht immer die Aussagen, die ihre Angestellten gerne gehört hätten, so Anne Wintour. So ganz geht sie jetzt allerdings doch nicht. Sie bleibt globale Redaktionsleiterin der Vogue und natürlich sucht sie auch selbst aus, wer ihren Job als Chefredakteurin bekommen soll. Seit den Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren steckt Hollywood in einer Krise. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Drehtage dort auf einem Tiefstand. Das Parlament von Kalifornien hat deshalb nun ein Gesetz verabschiedet, mit dem das Budget für Steueranreize für Dreharbeiten mehr als verdoppelt werden soll, von $330 Millionen auf $750 Millionen pro Jahr. Für seinen beißenden Spott ist der Schriftsteller Maxim Biller bekannt. Jetzt hat er es aber doch für viele mit seinem Zynismus übertrieben. Zeit Online hat seine Kolumne mit dem Titel Morbus Israel von ihrer Seite gelöscht, nachdem es Proteste gegen die darin enthaltenen Witze und gegen die Äußerung gab, die Hungerblockade gegen Gaza sei, Zitat, strategisch richtig, aber unmenschlich. Die Löschung des Textes findet nun allerdings PEN-Berlin-Sprecher Dennis Yücel wieder falsch. Das Vorgehen sei hilflos und unsouverän, meinte er heute in der Berliner Zeitung. und der Typograf Jim Parkinson ist tot. Der US-Amerikaner entwickelte die Schriftbilder zahlreicher Zeitungen, darunter die der Washington Post und der Los Angeles Times, sowie von Zeitschriften wie Variety oder dem Rolling Stone Magazine. Jetzt ist Jim Parkinson mit 83 Jahren gestorben.
Das war Kultur heute nach uns. Die Information am Abend mit Jochen Fischer. Ein Thema wird der SPD-Parteitag sein. Danke fürs Zuhören hier, sagt Henning Hubert.